Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Der Samstag vor Weihnachten, höchste Zeit für unsere Last-Minute-Weihnachtsempfehlungen aus der Redaktion. Dieses Jahr sitzen wir leider nicht alle gemeinsam um einen Büchertisch, aber immerhin können wir uns aus zwei Studios zusammenschalten. Ich habe also wenigstens Blickkontakt mit meinen Kolleginnen und Moderatorinnen der Bücher für junge Leser, Ute Wegmann und Tanja Lieske. Willkommen und schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Hallo.
Vom Bilderbuch bis zur Graphic Novel haben wir Bücher für alle Altersgruppen junger Leserinnen und Leser zusammengetragen. Und wir steigen ein mit der Neuübersetzung eines Weihnachtsklassikers, Der Grinch oder die geklauten Geschenke von Dr. Seuss. Der Autor ist in den USA eine Legende. Jedes Kind kennt dort seine Bücher. Mehr als 40 hat er geschrieben. Bei uns kennt man vor allem den weihnachtshassenden Grinch. Ute Wegmann, was macht diese Geschichte zu so einem Klassiker? Was ist das Besondere?
Ja, das Buch ist rundum einfach eine runde Sache. Es ist einfach gelungen. Es ist in Text und Reim gelungen. Es ist in Illustration gelungen. Es handelt sich ja um eine Geschichte, die so ein hageres, zottliges, griesgrämiges Wesen in den Mittelpunkt setzt, das oben von einem Berg auf ein Dorf, das Dorf der Hu, schaut und mit Entsetzen feststellt, oh Gott, jetzt feiern die wieder Weihnachten. Und das ist für ihn der Horror. Dann singen die, dann essen die bei Kerzenschein, die beschenken sich. Und das ist alles einfach schrecklich. Und er beschließt ja, diesmal den Hus einen Strich durch die Rechnung zu machen und die Geschenke zu stehlen und ihnen das Fest zu vermiesen und muss dann aber mit den Geschenken, die er gestohlen hat, feststellen, die haben trotzdem gute Laune und die sind trotzdem einfach gut drauf und essen und feiern. Und das ist das Schöne an dieser Geschichte und ich glaube, das ist diese Wende am Schluss, die so besonders ist. Sein Herz wächst und er bringt die Geschenke zurück. Das heißt, es ist die Geschichte eines Außenseiters, der fähig ist, sich sozusagen selber zu integrieren, denn dann am Ende sitzt er mit ihnen zusammen am Tisch und feiert und entdeckt, dass Weihnachten eben mehr ist als der Konsum, wenn man es jetzt mal so sagen will. Und das ist einfach gelungen, es ist überraschend am Ende und die Illustrationen, die ja so ein bisschen wild daherkommen, in schwarz gestrichelt, vielleicht in Tusche oder so, nehme ich an. Dr. Seuss hat ja selber illustriert, er ist ja ein Multitalent. Die sind dann nur durch eine Farbe ergänzt, durch so ein Weihnachtsrot. Und das ist toll, ja. Und die Reime sind einfach auch wunderbar.
Apropos Reime, das ist ja eine Neuübersetzung, die Sie uns hier auf den Gabentisch legen von Nadja Budde. Warum war die nötig?
Die bringt nochmal einen neuen Pep in die Geschichte, muss man sagen. Also es fängt schon beim Titel an. Also vorher hieß das Buch, wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat. Und jetzt heißt es Der Grinch und die geklauten Geschenke. Daran merkt man es. Aus dem Huheim wird Huhausen. Aus Essen wird Schmausen. Aus Braten wird ein Hu-Biest-Gericht. Und vielleicht kann ich noch einen Zweizeiler zitieren. Da hieß es vorher, da hingen die Hu-Strümpf in Reih und Glied. Die Strümpfe da nehme ich als erste mit, so hieß es zuvor. Und jetzt heißt es, da hingen die Huhsocken fein auf der Leine. Die Socken hier, grinste er, sind erst mal meine. Man merkt, das ist ein bisschen leichter, das ist spielerischer. Obwohl es vorher ja auch ein sehr guter Übersetzer war und eine gute Übersetzung. Aber nach 20 Jahren, denke ich, darf man so einen Klassiker noch mal neu anfassen.
Klingt auf jeden Fall, als hätte die Geschichte jetzt noch mehr Schwung. Ute Wegmann legt den Weihnachtsklassiker Der Grinch oder die geklauten Geschenke von Dr. Seuss auf den Gabentisch. Nadja Budde, wie erwähnt, hat die Geschichte neu aus dem Englischen übersetzt. Das Buch ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen. Altersempfehlung ab 4 Jahren. Und Sie brauchen jetzt übrigens nicht alle Buchangaben mitzuschreiben. Die stehen nach der Sendung auch auf unserer Seite unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Auch in unserer nächsten Empfehlung geht es um Leute, die allen Grund hätten, Weihnachten zu hassen, eigentlich. Die Geschichte heißt »Solange wir zusammen sind« und stammt aus der Feder von Bobby Pyron. Die US-Amerikanerin ist Psychologin, Anthropologin und Bibliothekarin. Sie hat erst spät mit dem Schreiben für Kinder angefangen. 3 ihrer Bücher liegen auf Deutsch vor und 1 davon hat Tanja Lieske für unsere heutige Runde ausgewählt. Auf dem Cover von »Solange wir zusammen sind« sieht man ein Mädchen in einem roten Mantel. Sie geht mit einem kleinen Hund die Straße entlang. Tanja Lieske, wer sind Mädchen und Hund?
Das Mädchen, das man da sieht, heißt Piper. Sie ist 11 Jahre alt und der Hund heißt Baby. Es ist ein Hund, den sie sehr mag, aber es ist nicht Pipers eigener Hund. Und das ist für diese Geschichte sehr wichtig. Der Hund gehört einer alten Dame namens Jewel. Und mit ihr macht Piper an der Essensausgabe eines Obdachlosenheims Bekanntschaft. Pipers Familie ist nämlich eine Familie im Ausnahmezustand. Es kann, das erfährt man hier nebenbei, in einem der reichsten Länder der Welt genügen, dass zwei Erwachsene ihre Arbeit verlieren, ein Kind krank wird, das Haus, in dem man zur Miete wohnt, verkauft wird und aus einer weißen Mittelstandsfamilie werden verzweifelte Menschen auf Herbergssuche. All dies erzählt Bobby Pyron sparsam und diskret. Piper wird dann Zeugin davon, dass die alte Dame namens Jewel weiter abrutscht. Tiere sind im Heim nicht erlaubt und Jewel schläft jetzt mit anderen Obdachlosen im Park, kommt schließlich in ein Krankenhaus. Der kleine Hund wird in ein Tierheim gegeben. Piper weiß, dass das für Jewel wie für den Hund Baby eine Tragödie ist, aber sie hat inzwischen neue Freunde gefunden, nämlich eine Pfadfindergruppe und die tun ja bekanntlich Gutes. Und so setzen die Kinder alles, aber auch wirklich alles daran, dass die beiden wieder zueinander kommen und ein neues Leben beginnen können.
Klingt nach echter Weihnachtsgeschichte. Es geht also darum, Gutes zu tun, aber eigentlich hätte Piper doch Dringenderes zu tun, nämlich ihrer eigenen Familie zu helfen. Wie wird denn das gelöst?
Das ist das, was mir an diesem Buch so gut gefällt. Es gibt sowas wie einen Wechsel der Aufmerksamkeitsebene. Piper mag diesen Hund so sehr und sie hat so viel Empathie für die alte Frau, dass ihr ihre eigene Lage plötzlich gar nicht mehr so wichtig ist. Das wird psychologisch übrigens alles sehr stimmig erzählt. Und der selbstlose Enthusiasmus, den Piper dann an den Tag legt, reißt alle um sie herum mit. Ihre Freundinnen, ihre Lehrer, die Pfadfinder, die mürrischen Erwachsenen in Heimen, Krankenhäusern, an Bahnhofsschaltern und ich hoffe auch die Leser und Leserinnen dieses bezaubernden Romans.
Die Kinderbuchempfehlung zu Weihnachten von Tanja Lieske. Solange wir zusammen sind von Bobby Pyron. Bettina Obrecht hat den Roman aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Karin Lindemann hat ihn illustriert. Der Thienemann Verlag empfiehlt ihn ab ungefähr 10 Jahren.
Ja, liebe Dina Netz, ich habe gesehen, Sie haben auch Bücher mitgebracht, nämlich ein großformatiges Bilderbuch sehe ich auf Ihrem Tisch. Das trägt den Titel Das Alphabet der Monster und anderer magischer Wesen. Und zwar sind die Monster hier weltweit zusammengestellt auf 56 Seiten. Allerdings muss ich sagen, betrachtet man dieses nachtblaue Cover mit dem grünen Wesen darauf, da wirkt dieses Monster fast wie ein unförmiger Weihnachtsbaum. Welche Wesen werden denn in diesem Lexikon vorgestellt?
Ja, der Troll mit den langen spitzen Zähnen, den großen grünen Ohren und den gelben rollenden Augen auf dem Titel, der ist schon ein ziemlicher Kracher und sieht von nahem auch tatsächlich eher aus wie ein gruseliger Weihnachtsbaum. Das Buch beginnt ja mit A, ist das ein Alphabet der Monster. A ist in diesem Fall ein Alien mit 3 Augen, einem langen Rüssel und 5 oktopusartigen Armen. Z sind fiese, rotäugige Zombies. Und dazwischen kommen bekannte Monster vor, wie Drachen, Werwölfe oder Vampire. Ich habe aber auch allerlei Neues gelernt, zum Beispiel über Elokos, zwergähnliche Biester, die in Afrika leben und die kleine Glöckchen läuten, wenn jemand ihren Wald betritt. Die 26 Monster werden alle in ganz kurzen, witzigen Texten vorgestellt, am Schluss immer mit der Möglichkeit, wie man sie auch bändigen kann. Und Rob Hodgson hat jeweils eine Doppelseite dazu gezeichnet, großflächig, farbenfroh, zum Teil mit groben Strichen.
Nun sind ja Monster ein beliebtes Motiv in der Kinder- und vor allen Dingen in der Bilderbuchliteratur. Die Monster, die Angst vor ihnen, vielleicht auch die Angst zu nehmen. Man erinnert sich jetzt zuletzt an Dieter Zipfels wunderbares Monsterbuch. Was ist denn das Besondere an Ihrer Empfehlung?
Ich muss erstmal dazu sagen, dass es nicht allein meine Empfehlung ist, sondern ich bin da der kleinen Zielgruppe gefolgt, die seit Monaten immer wieder genau dieses Buch aus dem großen Stapel auf unserem Couchtisch zieht, mit nie erlahmender Faszination. Und ich glaube, das liegt daran, dass Aidan Ornott, Rob Hodgson genau die richtige Mischung aus Faszination und Grusel getroffen haben. Die meisten Monsterbücher wollen Kinder ja beruhigen und zeigen deshalb eher so niedliche Monster. Das ist hier aber gar nicht der Fall, sondern Orne und Hodgson nehmen durchaus ernst, dass es Wesen geben könnte, vor denen man zu Recht Angst hat. Sie bieten aber auch eben einen Lösungsansatz an, wie man mit ihnen klarkommen kann. Also zum Beispiel sollte man niemals den Kamm einer schottischen Banshee aufheben. Auch Rob Hodgsons Illustrationen sind zum Teil gruselig, mit roten Augen, spitzen Hörnern, langen Krallen, aber dann wiederum auch so knallig bunt und wenig naturalistisch und witzig, dass sie Kindern ermöglichen, sich diese finsteren Wesen fasziniert anzuschauen, aber doch auch ausreichend auf Distanz zu halten.
Hört sich gut an. Aidan Ornn und Rob Hodgson hat illustriert das Alphabet der Monster und anderer magischer Wesen aus dem Englischen von Birgit van der Aafort, Lawrence King Verlag, ab 4 Jahren.
Und jetzt zu einem Buch mit Bildern ganz anderer Art. Kat Menschik ist bekannt als Comiczeichnerin und als Illustratorin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Im Galliani Verlag erscheint eine von ihr kuratierte und illustrierte Reihe mit ihren Lieblingsbüchern. Romeo und Julia zum Beispiel oder die Schauergeschichten von Edgar Allan Poe. In dieser Reihe veröffentlicht Kartmenschik aber auch neue Bücher. Und eins davon hat Tanja Lieske jetzt mitgebracht. Kartmenschiks und des Diplombiologen Dr. Rerum Medicinalum Mark Bennekes illustriertes Tierleben. Tanja Lieske, wofür hat sich die Zeichnerin Kartmenschik da mit einem berühmten Forensiker zusammengetan? Was ist da herausgekommen?
Allerlei Zeilen, wieder den tierischen Ernst. Auch wenn in dem Titel Anschluss gesucht wird an große enzyklopädische Expeditionen und Unternehmungen wie Brehms Tierleben aus dem 19. Jahrhundert, wir dürfen lachen. Hier geht es nicht um Vollständigkeit, sondern um Vorlieben und Kurioses, wie die Frage, warum Hunde schuldbewusst gucken können, wie die Alexandersittiche nach Köln und an den Rhein kamen, warum Kopffüßler gerne Quatsch machen und wie es kam, dass der berühmte Astronom Tycho von Brahe einen betrunkenen Elch zu Gast hatte. Es sind also Anekdoten, die hier versammelt werden, aber jetzt kommt es, die sind auch wissenschaftlich belegt. Mark Bennecke ist ja ein bekannter Gerichtsmediziner und so gibt er im Anhang jede Menge Hinweise auf Publikationen und Studien aus aller Welt, die das hier Erzählte belegen. Kartmenschik hat nach Kartmenschik-Art illustriert. Helle, leuchtende, breitflächige Figuren auf einem dunklen Grund. Um den lachenden Elch herum tanzen Kronkorken, da er sich ja betrunken hat. Die Alexandersittiche war nie so schön grün wie jetzt und auf wie viele Arten Vierbeiner betröppelt gucken können, das wird selbst Hundebesitzer überraschen.
Mark Bennecke ist ja bekannt dafür, dass er sich einsetzt für das Tierwohl. Bekommt man in diesem Buch Aufschluss darüber, warum ihn das so angeht?
Unbedingt. Er erzählt, wie er einmal als Student ein Praktikum mit Meerestieren in Irland absolviert hat. Und dort hat er erfahren, dass Kopffüßler verspielt sind, Rätsel lieben, Witze machen, Menschen wiedererkennen. Er schreibt, am Ende ließen wir die klugen und schönen Tiere frei. Tränen des Abschieds flossen bei uns, nicht bei den Tintenfischen. Das war vor einem Vierteljahrhundert und ich habe seither nie wieder Tintenfische gegessen. Das Sympathische an diesem Statement ist, dass es so diskret daherkommt. Da will uns der Autor keineswegs eines Besseren belehren.
Nun ist das ja ein Buch, das nicht dezidiert für Kinder ausgeschrieben ist. Für welche Altersgruppe ist es geeignet?
Ich habe eine Person im Blick, einen Biologiestudenten im dritten Semester, der mir neulich voller Glück erzählt hat, dass sein Jahrgang dank Corona wieder raus in die Natur darf und dort Pflanzen bestimmt. Dem will ich helfen. Ja, und damit ist schon gesagt, dass dieses Buch nichts für ganz junge Leser ist. Ich würde es ab ca. 16 Jahren empfehlen.
Tanja Lieske empfiehlt Kartmenschiks und des Diplombiologen Dr. Rerum Medicinalum Mark Bennekes illustriertes Tierleben. Puh, jetzt habe ich den Titel rausgebracht. Erschienen im Galliani Verlag. Und mit Tieren machen wir gleich weiter, genauer gesagt mit Vögeln. Die französische Grafikerin und Illustratorin Lisa Voisard hat ein Sachbuch für Kinder herausgebracht, das sich ihnen widmet. Ornithorama. Entdecke und beobachte die wunderbare Welt der Vögel. Ute Wegmann, wie ist dieses Vogelbuch aufgebaut und illustriert?
Es zeigt Vögel, 80 heimische, naturalistisch und möglichst plakativ und dokumentiert ihren Lebensraum, ihr Verhalten, zeigt, ob sie Tag oder Nacht aktiv sind. Und so beginnt das erste Kapitel mit Porträts der Tiere, zum Beispiel die am Ufer von Gewässern leben, also der Eisvogel, der Reiher, die Ente und so weiter. Dann gehen wir in den Wald, in die Berge, es folgt das Land und wir gehen natürlich auch in die Städte, in die Parks und Gärten. Es sind immer 2 bis 4 Doppelseiten für jeden Vogel angedacht. Lebensraum, Lebenserwartung, die Größe, die Spannweite, Gewicht, Nahrung, die Fußform, die Färbung des Gefieders, der Beobachtungsort und die Beobachtungszeit, alles das hat sie auf ganz einfache, sehr klare, sofort identifizierbare Weise dargestellt. Und dann gibt es auch natürlich Text, der ist sehr kindgerecht aufbereitet. Man erfährt was über die Besonderheiten des jeweiligen Tieres, wie die Beschaffenheit der Zunge ist oder das Flugverhalten und solche Sachen. Und einige Tiere, zum Beispiel dem Specht, hat sie dann nochmal eine Doppelseite gewidmet. Da steht dann, dass er mit 10.000 Schnabelhieben hintereinander in den Stamm hacken kann, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Also das ist einfach sehr, sehr schön auch illustriert in dieser Einfachheit. Das zweite Kapitel widmet sich dann den Beobachtungstipps, der Ausstattung, die man selber haben muss. Man sieht wunderbar Scherenschnitte, wie die Vögel in der Luft aussehen beim Fliegen. Das ist auch toll. Und das dritte Kapitel zeigt den Vogelflug auf der ganzen Welt, bedrohte Arten und auch Hilfe. Also alles das ist ein riesendickes Buch, ja, was einfach sehr, sehr viel wunderbare Informationen gibt.
Es gibt Vogelbücher, genau wie Monsterbücher für Kinder wie Sand am Meer. Was hebt dieses heraus, sodass Sie es uns hier mitgebracht haben?
Es gibt andere wirklich auch tolle Vogelbücher. Meistens hat man dann viele Tiere auf einer Seite. Es gibt Bastel-Ausmalanleitungen oder so. Das Besondere ist diese präzise Vereinfachung und diese detailreiche Einordnung. Aber eins haben sie dennoch alle gemeinsam. Sie wollen alle das Entdecken fördern, das genaue Hinschauen und somit letztendlich die Begeisterung für diese Tiere wecken. Und das ist toll.
Ute Wegmann legt uns Ornithorama ans Herz. Ein Sachbuch über Vögel von Lisa Voisard. Für Kinder ab 8 Jahren erschienen im Helvetik Verlag.
Die nächste Empfehlung hat Dina Netz mitgebracht und es ist wieder ein explizites Weihnachtsbuch. Wieder und der Weihnachtself des dänischen Autors Bjarne Reuter. Bjarne Reuter schreibt Spannungsromane und Psychothriller für Erwachsene und eben sehr erfolgreich auch Kinderbücher. Im Jahr 2000 wurde er mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis geehrt. Viele seiner Bücher sind verfilmt worden. Dina Netz, Wieder und der Weihnachtself spielt in Dänemark, wo es ja bekanntlich noch richtigen Winter und echten Schnee gibt, viel davon. Der Schnee ist dann auch der Handlungsauslöser. Was erlebt das Mädchen Wieder im Schnee?
Jedes Jahr am 1. Dezemberwochenende fahren Wieder und ihr großer Bruder Karl zum Großvater im Norden Dänemarks. Und diesmal hat es so viel geschneit, dass sie kaum hinkommen. Sie können sich nur mit dem Pferdeschlitten bewegen und bei einer dieser Fahrten fällt Wieder vom Schlitten. Was Karl und der Opa gar nicht sofort bemerken. Die ungefähr 5-jährige Wieder hat aber keine Angst allein im Wald, denn sie trifft jemanden, einen kleinen Elf. Der muss bis Weihnachten einige Aufgaben erfüllen, unter anderem einen Stiefel mit Mondschein füllen und einen Tropfen Abendlicht einfangen, damit er zu seiner Familie zurückkehren kann. Wieder entschließt sich dann klar, dem Elf bei seinen Aufgaben zu helfen und da sie weiter eingeschneit sind, bleiben Wieder und Karl auch beim Großvater. Und für Wieder wird es eine ganz besondere Vorweihnachtszeit.
Eine Familiengeschichte mit übernatürlichen Elementen, höre ich da heraus. Warum gehört Wieder und der Weihnachtself Ihrer Meinung nach auf den Gabentisch?
Wieder und der Weihnachtself ist eine poetische Geschichte über die Kraft der Fantasie und ein Plädoyer für Offenheit gegenüber neuen Situationen und naja, auch gegenüber neuen Wesen. Jenseits der wirklich rührenden Elfengeschichte erzählt Bjarne Reuter aber auch eine sehr bewegende Familiengeschichte. Von einem Großvater, der das Leben nicht mehr ganz so richtig im Griff hat, der aber mit ungeheurer Herzlichkeit, mit hintergründigem Witz und auf Augenhöhe mit seinen Enkeln umgeht. Und die Hauptfigur Wieder, die ist wirklich ein sehr selbstbewusstes, neugieriges Mädchen, das allem völlig unvoreingenommen begegnet und so große Möglichkeitsräume eröffnet. Das ist eine wundervolle Weihnachtsgeschichte in 24 Kapiteln, die man als Adventskalender lesen kann, aber überhaupt nicht muss.
Eine Empfehlung von Dina Netz, Bjarne Reuter, Wieder und der Weihnachtself mit Illustrationen von Ursula Seeberg, aus dem Dänischen übersetzt hat Knut Krüger, erschienen im Verlag Edelkids Books in Hamburg. 130 Seiten, 14,99 €. Die Empfehlung ist ab 5 Jahren.
Und jetzt drehen wir den Spieß wieder um. Jetzt empfiehlt Tanja Lieske ein weiteres Buch. Und zwar Being Young, uns gehört die Welt, der norwegischen Autorin Linn Skåber. Sie hat Interviews mit Teenagern zu deren Leben geführt und diese als literarische Monologe veröffentlicht. Wer sind diese Jugendlichen, Frau Lieske, und was erzählen sie?
Ja, das sind tatsächlich fiktive Personen. Man kann sie sich vorstellen als literarische Stellvertreter für junge Menschen zwischen 13 und 16 Jahren. Sie erzählen von ihrem Leben, ihren Wünschen, Träumen, Hoffnungen, ihrem Alltag. Linn Skåber hat, wie Sie sagten, für diese Monologe ganz viele Interviews geführt und dann sozusagen die Perlen herausgefiltert. Und in der Umsetzung gelingt es ihr, eine ganz besondere Sprache zu finden, die Nähe zulässt, sich den Lesern aber nicht überstülpt und auch nicht anbiedert. Der Alltag soll nach Salami riechen, sagt zum Beispiel ein Junge, dessen Mutter offensichtlich in einer neuen Beziehung steht. Und er sagt dann auch ganz genau, was er will und was nicht. Leih dir nicht mein Spotify aus. Trampel nicht in meinem Leben herum. Werde keine andere. Sag nicht meine Kids. Bring kein Türschild mit neuen Namen an. Nimm nicht ab. Komm erst in mein Zimmer, wenn du wieder normal bist.
Das klingt nach einem ziemlich wütenden Tonfall, Frau Lieske. Ist das insgesamt der Tonfall dieser Texte?
Überhaupt nicht. Es sind tatsächlich alle Stimmungslagen dabei. Auch das Glück, die Angst, das Verliebtsein, die ganz große Achterbahnfahrt dieser Zeit. Und unter all dem liegt eine ganz große Würde. Es geht in der Pubertät ja um eine Metamorphose, um das Überschreiten einer unsichtbaren Grenze. Und das ist in diesen Monologen ganz wunderbar eingefangen. Ich habe übrigens den Verdacht, dass wir Menschen nicht länger als nur 1 oder 2 Jahre in der Pubertät bleiben, weil so viel Intensität einfach nicht auszuhalten ist.
Ein Buch über Teenager, für Teenager, ganz kurz?
Unbedingt. Ich verschenke es allen Gestaltwandlern ab 13 und allen, die sich daran erinnern wollen, wie das damals war.
Tanja Lieskes Empfehlung zu Weihnachten für Jugendliche ab 13, der Verlag sagt ab 14, wie auch immer. Lynn Skorber, Being Young, Uns gehört die Welt, aus dem Norwegischen übersetzt von Gabriele Haafs, illustriert von Lisa Eisertu, erschienen im Rowohlt Verlag. Ganz am Anfang habe ich Ihnen eine Graphic Novel versprochen. Die kommt jetzt. Sie basiert auf dem Sachbuch »Eine kurze Geschichte der Menschheit« des israelischen Historikers Yuval Noah Harari, ein Weltbestseller. Der belgische Zeichner und Comicautor David van der Meulen und der Franzose Daniel Cazenave sind an Harari herangetreten, um aus seinem Buch die Geschichte »Sapiens – Der Aufstieg« zu destillieren. Ute Wegmann, wie haben die beiden Hararis über 500-seitiges Werk in Bilder übersetzt?
Naja, da muss ich direkt vorab sagen, sie haben einen Teil dieses 500-seitigen Werks übersetzt. Und zwar erst ein Viertel. Es heißt, wir werden noch 3 weitere Graphic Novels erhalten von den beiden. Es ist ganz großartig, was die gemacht haben. Die zwei, Van der Meulen und Cazenave, die ja auch schon zusammengearbeitet haben als Team. Harari selbst führt durch diesen Comic. Er trifft zu Beginn seine Nichte, ein Mädchen von vielleicht 12 Jahren oder so, und mit ihr geht er in die Vorlesung einer befreundeten Biologin. Und dann entwickelt sich ein Frage-Antwort-Spiel. Die Nichte stellt die Fragen, Harari erklärt immer wieder. Zwischendurch gibt es so Erklärungen, so Doppelseiten oder auch mal nur eine Seite, die fast wie ein Kurzfilm sind oder wie so ein Werbespot im Fernsehen. Warum überlebte von allen Menschenarten der Homo sapiens und konnte sich von Ostafrika über die ganze Welt ausbreiten? Das ist eine der großen Fragen. Dabei geht es natürlich um Kooperationsfähigkeit, um menschliche Kommunikation. Und Harari zeigt uns hier und natürlich in der Folge Van der Meulen und Cazenave, wie alles mit allem zusammenhängt, wie wir Menschen miteinander verbunden sind und dass man, um das heute zu verstehen, zu den Anfängen zurückkehren muss, tatsächlich zu den Menschen als Jäger und Sammler, als Ackerbauer. Denn all das ist, so sagt Harari ja, in unserem Unterbewusstsein eingeschrieben im Grunde genommen. Aber das Einzigartige ist tatsächlich die Umsetzung, wie selbstverständlich, also wirklich selbstverständlich hier schwarze und weiße Menschen gezeigt werden, ebenso selbstverständlich schwule Paare oder auch Figuren, die man gar nicht eindeutig als Mann oder Frau ausmachen kann. Also alles das, worüber wir zurzeit diskutieren, Diversität, Gleichberechtigung, Gender und so weiter, sind in diesem Comic bereits als Wirklichkeit angekommen und einfach gesetzt. Und das Ganze endet mit der Klimakrise, dem Aussterben von Tieren und einem Gerichtsprozess, in dem sich herausstellt, wir Menschen, wir alle, jeder einzelne von uns ist schuldig.
Ute Wegmann, hörbar begeistert von Sapiens, der Aufstieg, der Graphic Novel von David van der Meulen und Daniel Cazenave. Sie basiert auf dem Text von Yuval Noah Harari. Andreas Wirtensohn hat das Buch aus dem Englischen übersetzt. Es ist bei C.H. Beck erschienen. Altersempfehlung ab 12 Jahren. Vielen Dank, Ute Wegmann. Einen letzten Tipp habe ich jetzt noch selbst, und zwar ein Hörbuch. Der Verlag CBJ Audio hat Hans-Christian Andersens Märchen in einer großen Hörspielbox herausgebracht. Und zwar die Hörspiele von Litera, dem DDR-Schallplattenlabel. Die sind nicht nur liebevoll produziert, sondern vor allem hochkarätig besetzt. Da sprechen unter anderem Kurt Böwe, Jutta Hoffmann, Rolf Hoppe, Dagmar Manzel oder Klaus Piontek. Insgesamt 9 Märchen auf 6 CDs liegen in dieser Neuausgabe vor. Darunter Das hässliche Entlein, Des Kaisers neue Kleider oder Der standhafte Zinnsoldat. Um einen Eindruck zu bekommen, wie diese Hörspiele klingen, hören wir mal in den Anfang eines der Klassiker rein, Die kleine Seejungfrau.
Jetzt wird es still und dunkel im Meer. Die leuchtenden Fische schwimmen in ihre Grotten und die Muscheln verschließen ihre strahlenden Perlen. Alles schläft. Nur ich bin hellwach. Wenn ihr merkt, dass ich weggegangen bin, kann mich niemand mehr einholen. Diesen Weg geht man einmal oder niemals. Ich hätte so gerne mit euch gesprochen, wenigstens mit einem. Aber ihr hättet sicher nur gesagt, die kleine Seejungfrau ist wirr im Kopf. Wer kann sowas schon verstehen?
Der Anfang von Hans-Christian Andersens Märchen, Die kleine Seejungfrau. Die Box mit den Hörspielen des DDR-Labels Litera auf 6 CDs ist bei CBJ Audio neu herausgekommen. Der Verlag empfiehlt sie ab 6 Jahren. Und ich würde noch ergänzen, für märchenerfahrene 6-Jährige. Denn wie da zum Beispiel die Meerhexe in Szene gesetzt wird, da haben sich selbst mir die Nackenhärchen aufgestellt. Das war der letzte Geschenktipp in diesen Büchern für junge Leser. Ich danke meinen Kolleginnen Tanja Lieske und Ute Wegmann ganz herzlich fürs Mitauswählen und Mitempfehlen. Ich bin Dina Netz und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen vierten Advent und frohe und gesunde Festtage.
Ich schließe mich an. Tanja Lieske, Bücher sind nicht im Lockdown, lesen Sie.
Schöne Weihnachten von Ute Wegmann.